Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles Zukunft Bundespodcast. Wir haben heute die 49. Folge mit euch zusammen und wir sind Florian Pankowski und
Mike Barmosser-Heide. Und dann haben wir auch hier dann nächstes Mal ein Jubiläum, ne?
Wir haben nächstes Mal unser 50. Mike. Kannst du das fassen?
Mhm. Nein.
Okay.
An sich schon, weil ich meine, so oft veröffentlichen wir jetzt ja nicht. Wir hätten eigentlich schon viel früher hinkommen können, aber ich kann es trotzdem nicht fassen. Und du?
Nee, ist schön. Dann habe ich dieses Jahr mein 50. und mein 25.
Oh.
Ich werde nämlich 25.
Welchen Podcast hast du jetzt? Ach so. Ah ja.
Ja, vielleicht können wir dann, also wenn wir im Rhythmus bleiben, können wir dann zu meinem Geburtstag quasi 25 und 50 feiern.
Ja, das wäre doch was.
Oder? Ja, müssen wir mal gucken.
Ja.
Aber ja. Wir wollen ja heute gar nicht über Geburtstage sprechen.
Nein, werden wir
nicht. Vor allen Dingen, du möchtest nicht darüber sprechen, könnte ich mir vorstellen.
Nein, ich habe ja auch nicht Geburtstag.
Ja, das stimmt. Sondern wir wollen über Spionage sprechen und ob das nicht eine unterschätzte Gefahr für unsere demokratische Grundordnung ist. Grund dafür sind die neuesten Bekanntmachungen wieder mal über die AfD. Dieses Mal geht es um einen Mitarbeiter vor allen Dingen oder mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter von Maximilian Krah, der ja Europaabgeordneter der AfD ist. Und der gleichzeitig auch aktuell Spitzenkandidat ist, und zwar ja ein Spitzenkandidat, der aktuell nicht auftreten darf, so kann man es, glaube ich, sagen, oder?
Ja, das ist ideal für Spitzenkandidaturen, ne? Also, dass man da nicht öffentlich in Erscheinung tritt.
Ja. Da ist eine ganz normale Sachentscheidung, die da getroffen wurde.
Ne? Ja, genau.
Und wieder mal an Absurdität nicht zu überbieten. Ja, aber.
Ja, ich meine, ist auch gut, ihn da so ein bisschen Rücken frei zu halten.
Ja, und ich meine, ja, so kann dann auch vielleicht Gras drüber wachsen über die ganze Sache.
Ja.
Also ich meine, ist ja jetzt auch nichts nochmal neu rausgekommen, da kommen wir gleich direkt bestimmt nochmal drauf. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal den Fall insgesamt an, der dahinter steht. Willst du oder soll ich?
Also, ist ja ein bisschen diffiziler. Es gibt ja schon seit längerem die Vermutung und auch die offensichtliche Erkenntnis, dass die AfD ein sehr gutes Verhältnis zu, sagen wir mal, etwas autoritäreren Regimen hat. Mhm. Und eben besagter Maximilian Krah, der im Europäischen Parlament sitzt, hat nicht nur nach China über seinen Mitarbeiter gewisse Kontakte, sondern auch ein sehr gutes Verhältnis zu Russland. Mhm. Und auch in die sogenannte Opposition in der Ukraine, insbesondere zu Oleg Woloschin, der ein sehr Putin-nah Politiker in der Ukraine ist und war und der offensichtlich wirklich ein sehr intensives Verhältnis zu Maximilian Krah hat, was dazu führte, dass Herr Krah mal bei einem Wahlkampfauftritt in den USA war von Donald Trump, jetzt hätte ich fast Wladimir Trump gesagt, von Donald Trump, war er zu Gast, auch kein Zufall, und da wurde er da vom FBI befragt, weil die haben offensichtlich mitbekommen, dass er in diese Richtung Kontakte hatte und also in eine Richtung, die pro-russisch ist, und natürlich ist das in der Zeit, wo es da einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gibt, schon eine etwas kompliziertere Sache, und es wurden auch Chatverläufe rausgefunden, und in diesen Chatverläufen, also wir sagen das jetzt mal so, was wir wissen, ist zumindest die Rede von Kompensation für technische Fragen, ne? Und Herr Krah hat sich da rausgeredet, hat gesagt, er hätte mal irgendwie Opernkarten gekauft und es geht um die Rückzahlung. Aber bei den Kompensationen geht es halt darum, dass im Mai wieder die Zahlungen aufgenommen werden wie im Februar. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Summen diese Opernkarten abgezahlt werden sollen.
Ja, vielleicht hat er da auch einen Dauerauftrag, ne? Das weiß man ja alles nicht.
Ja, mal so 2,40 Euro pro Monat geht dann ja auch, ne? Also da gibt's offensichtlich Kontakte, und die Nummer zwei der Spitzenkandidatur.
Vielleicht bleiben wir erstmal bei Herrn Krah. Weil da ja der Verdacht sehr nahe liegt, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, dass sein Mitarbeiter, sein persönlicher Referent gleichzeitig jetzt Spionagevorwürfen für China ausgesetzt ist. Ja, also es gibt den Verdachtsmoment, dass sein Mitarbeiter für China spioniert hat. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den kann man nicht so leicht auf die Schultern nehmen. Nicht mal die AfD kann den leicht auf die Schultern nehmen, ja. Weil Maximilian Krah mit dieser China-Nähe ja sogar in seiner Partei als sehr einhornig daherkommt, ja. Also die Nähe zu Diktatoren eint diese AfD, eint alle Mitglieder dieser AfD, gerade zu Russland, das sagtest du gerade, aber diese China-Nähe und diese China-Treue, ja, das ist etwas, was Herrn Krah vor allen Dingen auszeichnet und eben da im Speziellen seinen Mitarbeiter. Und diese Verdachtsmomente, die sind ein echtes Alarmsignal für auch unsere demokratische für unsere demokratischen Grundwerte in Deutschland und Europa, weil nämlich Diktaturen, und da schauen wir vielleicht gleich nochmal drauf, eben über solche Zwecke versuchen, die liberale Demokratie von innen auszuhöhlen. Und ich glaube, das muss man einmal so gesagt haben, diese AfDler, sowohl Maximilian Krah als auch sein Mitarbeiter und Herr Büstron, auf den du jetzt gleich noch zu sprechen kommst, das sind ganz, ganz eindeutig Vaterlandsverräter. So. Und ich glaube, das kann man so klar auch mal bezeichnen. Was ist denn bei Herrn Büstrow vorgefallen, lieber Mike?
Also bei Herrn Büstrow, das ist die Nummer 2 der Liste fürs Europaparlament, also die, der jetzt dann wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt sozusagen als zweiter Spitzenkandidat rauskommen wird, der
sagen
hat
wir so,
für Voice.
Sagen wir so, er tritt gerade auch erstaunlich wenig Erscheinung. Es ist schon verrückt.
Ja, da muss, es muss mir entspannen, ja. Ja. Also es ist so, ein Wahlkampf ist auch anstrengend.
Ist so.
Und da muss man, kann man nicht nur mal auf ein Pferdchen setzen.
Und im Wahlkampf, ne? Ist ja auch Öffentlichkeit nicht so wichtig. Ne? Also es ist ja,
genau.
Man sollte sich da so ein bisschen zurücknehmen auch, finde ich, gerade in so Wahlkampfzeiten. Ja. Schön, dass da
genau,
so auf Work-Life-Balance geachtet wird bei der AfD.
Ich finde es wichtig, genau. Ich finde es auch sehr menschlich. Ja, bei dem liegt der Verdacht vor, dass er über so den Sender Voices of Europe doch beachtlichere Summen bekommen hat. Und dieses Projekt ist ein Medienprojekt pro-russischer Natur. Und da muss man sagen, dass da geht's nicht unbedingt um die Frage, was spioniere ich hier aus? Vielleicht im zweiten Ding, aber es ist letztlich ein Propagandamittel. Mhm. Und
Propagandamittel aus Putins Büro heraus. Ne?
Genau.
Kann man sagen.
Wo es um Desinformation geht, wo es darum geht, dass man praktisch auch in die westeuropäischen Gesellschaften reinwirkt, um die zu spalten, um die letztlich auch zu verhetzen und zu schwächen letztlich damit. Es geht auch darum, uns zu schwächen. Und also der Fall Büstron war gar nicht notwendig, damit wir wissen, dass die AfD da ziemlich mit drin ist, weil alle Botschaften, die bei der AfD gespielt werden, anti-westliche, die haben ihren Ursprung letztlich da. Also sie kriegen ihre Drehbücher in Moskau.
Genau, teilweise sogar Copy and Paste. Also teilweise geben sie sich noch niemals mehr die Mühe, da groß was zu verschleiern.
Genau, und das ist ja gerade diese Desinformationskampagnen sind ja ganz spannend, weil und vor allem sehr interessant gemacht, weil die nehmen alle immer so einen Kern, der Realität entspricht. Da sucht man sich so ein bisschen raus, was da zum Verhetzen ist, lässt andere Fakten weg, macht Halbwahrheiten und macht daraus einen großen Skandal. Es gab ja diesen Fall mit den Bettwanzen, die angeblich komplett Paris übernommen haben. Und da ist dann auch mittlerweile rausgekommen, dass es eigentlich russische Propaganda war, die diese Desinformation hervorgebracht hat, weil da immer mit die Botschaft kam, das haben die Ukrainer reingeschleppt. Mhm. Um da Stimmung in Frankreich gegen Leute, die aus der Ukraine geflohen sind, zu machen. Und das passiert sehr viele. Und aber dieser Fall Büstron, wo man zumindest Hinweise darauf hat, dass sie sich das auch noch gut bezahlen lassen und vielleicht möglicherweise auch noch andere Dinge dann im Interesse Russlands tun, das hat natürlich schon eine ganz eigene Dimension wieder. Ja, und deswegen ist das auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Mhm. Ja, und du sprichst es an, jetzt, man könnte ja auch sagen, ist die AfD. Es ist klar, das ist eine rechtsextreme Partei in großen Teilen. Warum regt man sich da eigentlich so drüber auf? Also warum ist das so ein, oder warum sollte das so ein Ausschrei aus unserer beiden Brillen heraus sein und auch aus der demokratischen Sichtweise heraus? Warum ist das überhaupt so ein großes Thema? Also man könnte ja auch sagen, ja, ist die AfD, dass die Russland nah sind, das ist jetzt keine Neuigkeit. Warum wird das so krass verbreitet?
Na, weil es wichtig ist, dass man diese Stränge von diesen Spins offenlegt. Also wir haben ja gerade, es gibt ja dieses, also wir haben ja keinen wirklich mehr einheitlichen Diskursforum, also das also irgendwie eine Plattform oder ein Medium, wo alle ihre Informationen rausnehmen, wo man sozusagen etwas in den öffentlichen Diskurs reinbringt. Die Leute werden über Mikrotargeting sozusagen in eigene Realitäten reingezogen. Und das macht die AfD ziemlich geschickt, und das macht sie mit sehr viel Unterstützung und sehr viel Geld aus sehr unappetitlichen Quellen. Und unabhängig davon, was jetzt juristisch aufzuarbeiten ist, und das haben jetzt die Gerichte zu entscheiden, ob Herr Büstron sich da einer Straftat irgendwie schuldig gemacht hat, ist es wichtig, das auch klar zu ziehen und auch öffentlich zu machen. Also ein wichtiges Beispiel, das erwähne ich immer wieder, ist da die Volksabstimmung zum EU-Austritt von Großbritannien. Also das war ein Musterbeispiel dafür, wie auch gerade von Russland gesteuert Desinformation betrieben wurde und Lügen verbreitet wurden, wo aber die ganze Öffentlichkeit gar nicht mal mitbekommen haben, was erfahren diese Leute da an Lügen, so dass man die auch nicht mehr ausräumen konnte. Ja. Also das wurden Leute direkt angegangen beziehungsweise gefüttert mit Dingen, die mit dem Brexit gar nichts zu tun haben, so dass Leute nachher glaubten, wenn wir aus der EU austreten, schützen wir die Wale. Ja, also weil die EU will, dass die Wale hier getötet werden oder solche Dinge. Und deswegen ist das wichtig, darüber öffentlich zu debattieren und auch klarzustellen, wessen Interesse da bedient wird.
Ja, und man muss sagen, auch um das nochmal gerade zu ziehen, das ist ja jetzt nicht der erste Vorfall, der gerade aufploppt, ne? Also es gibt ja immer wieder diese Verbindung, gerade zu Russland, gerade zu Diktatoren, zum Orbán-Regime. Also es gibt ja auch nicht nur außerhalb Europas diese starken Verbindungen, sondern auch innerhalb Europas. Und so klar muss man es sagen, die AfD-PolitikerInnen sind der verlängerte Arm der Diktaturen in unserem Land. Ja, und gerade die Menschen, die sich Vaterlandstreue und Liebe zu Deutschland so auf die Fahnen schreiben, stehen im Verdacht, Mitarbeiter zu haben, die für Diktaturen spionieren, stehen im Verdacht, Gelder aus diesen Diktaturen zu bekommen und verbreiten die Propaganda dieser Systeme hier in Deutschland. Und da muss ich sagen, als Mensch, der sagen würde, dass er ein Verfassungspatriot ist, dass Patriotismus bedeutet, dass man auf den Grundfesten seiner Verfassung unterwegs ist und auf den Grundfesten seines Landes. Und das ist nun mal in Deutschland zum Glück die Demokratie, und das sind die demokratischen Grundwerte. Und die tritt die AfD nicht nur mit den Verbindungen zu Russland und China mit Füßen, sondern auch innerhalb dieses Landes, indem sie die Presse versucht aufzuhetzen oder die Gesellschaft versucht aufzuhetzen gegen die Presse, indem sie versucht, die Gewaltenteilung ein Stück weit aufzulösen, indem sie klare Ziele hat, diese Demokratie von innen auszuhöhlen, indem sie versucht, Ausländer wieder zu Menschen zweiter Klasse einerseits zu machen, aber auch versucht, diese Menschen zu zwingen, auszureisen, mit Deportationsplänen fantasiert, wie sie denn Menschen mit zweiten Pass aus Deutschland rausbekommen. Und da muss man sagen, das ist nicht unsere Haltung, ja, das ist nicht die Haltung der Demokratinnen. Und da stehen wir Demokratinnen auch ganz, ganz klar zusammen und kämpfen für den Zusammenhalt in unserem Land, weil das, was die AfD damit versucht zu schaffen, ist Desinformation zu streuen, dadurch Unsicherheit in der Gesellschaft zu streuen Und die labt sich ja, ja, die ernährt sich durch den Hass, den sie in der Gesellschaft verbreitet, und gegen diesen Hass treten wir ganz klar ein.
Ja, aber ich meine, du, du hast ja gerade gesagt, also die Frage des Verfassungspatriotismus. Mhm. Also die AfD hat ja nicht so eine Nähe zu Russland, weil sie so der russischen Kultur so nahe ist. Es gibt viele Leute in der AfD, die haben so Spätaussiedlerwurzeln, also die haben durchaus Verbindungen dazu, aber es ist die Mehrheit der Leute, bei denen ist das nicht so. Mhm. Die haben so eine Nähe zu Russland, weil die sind schon sehr auf Deutschland fixiert, aber die möchten gerne, dass Deutschland mehr so sein, mhm, ist, wie Russland jetzt derzeit gestaltet wird. Also sie wollen halt also das, was Putin mit seinem Land gemacht hat, ist für die ein feuchter Fiebertraum, wenn sie auf Deutschland blicken. Und deswegen ist ja diese Willfährigkeit, deswegen lassen sich auch letztlich instrumentalisieren und zum Affen machen. Also dass irgendwelche AfD-Landtagsabgeordnete nach Russland fahren und da erzählen, hier, die Wahlen sind hier vollkommen fair gelaufen, und sich da so ein Sprachrohr machen, das ist ja letztlich auch komplett peinlich. Aber letztlich fühlen die sich dem halt näher. Und ja, man sieht in Russland, wie Deutschland aussehen würde, wenn es von der AfD regiert würde.
Du sprichst da was vollkommen Richtiges an. Und vielleicht heben wir es einmal auf die höhere Ebene. Jetzt von den Fällen, von diesen beiden Fällen, von Platz 1 und Platz 2 der Europa-Liste der AfD hin zu dem Thema, wie ist gerade eigentlich die Weltlage und wo sind wir da gerade unterwegs? Man muss ja sagen, wir befinden uns gerade in einem Wettstreit, oder man kann auch sagen in einem Kampf, Kampf der Systeme, ja, wo es gerade darum geht, liberale Demokratien gegen Diktaturen zu erkämpfen und hochzuhalten. Man muss sagen, auf der Welt gelingt das gerade nicht so hervorragend. Ja, also die Diktaturen sind auf dem Vormarsch, die illiberalen Kräfte sind auf dem Vormarsch auf dieser Welt. Und da befinden wir uns in einem echten Kampf der Systeme. Diese liberale Demokratie, die wir in Deutschland und in Europa haben, hochzuhalten und für sie zu kämpfen. Denn Demokratie ist nicht einfach da. Demokratie muss immer wieder erkämpft, muss immer wieder erstritten werden, und Demokratie ist auch verdammt harte Arbeit. Ja, also in einer Diktatur zu leben, ist für Menschen, die sich dem System angliedern können, auch eine sehr wohlige Sache, ja, weil du dann einen starken Staat hast, den starken Macker, ja, in den meisten Fällen an der Spitze. Also mir würde jetzt keine Diktatur einfallen, gerade auf die Schnelle, wo eine Frau an der Spitze ist. Du hast da den starken Macker an der Spitze, der dir vorlebt, wie du zu leben hast, ja. In der Demokratie geht's immer um dich selbst. Du musst für dich selbst Entscheidungen treffen. Du musst diese Entscheidung auch ausfeiden. Du musst die Entscheidung mit deiner Gesellschaft gemeinsam und mit den Menschen, die um dich herum sind, immer wieder neu ausverhandeln, ja, und immer wieder in diese Verhandlung gehen, Mehrheitsmeinung und eigene Meinung, Diskurse führen, in die Aussprache gehen und immer schauen, was ist eigentlich der Konsens und wo wollen wir als Land hin? Und das ist Arbeit. Das ist nicht immer leicht. Und gerade in Zeiten, wo Diktaturen auf dem Vormarsch sind, ist es, glaube ich, wichtig, das zu sagen, dass Demokratie dennoch oder gerade deswegen, weil sie Arbeit ist und weil sie Diskurs bedeutet, die beste Form ist, die beste Staatsform ist, die wir bisher kennen.
Ja, man darf bei diesen Leuten ja auch nicht vergessen, gerade Leute, die der AfD nahestehen oder in der AfD sind, die behaupten ja immer, man kann in Deutschland nicht sagen, was man möchte. Ja, weil sie Widerspruch mit Zensur verwechseln.
Richtig.
Also ja, und das ist ja auch letztlich Ursache dieser Geisteshaltung, dass sie eigentlich in einer Position sein wollen, wo sie gar keinen Widerspruch mehr bekommen. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie einen Ort sehen wollen, wo man nicht sagen kann, was man möchte, dann sollen sie mal ein bisschen nach Russland fahren und da mal was anderes sagen, als das Regime denkt. Und mal gucken, wie lange sie damit klarkommen. Es gibt ja auch interessante Fälle von Leuten, die meinen, Russland ist das gelobte Land, jetzt fahren hin. beschweren sich dann darüber, dass es dann doch nicht so toll ist und werden dann irgendwie dann doch kontrolliert von der Polizei. Also das ist schon sehr erstaunlich, was für ein Demokratiebild die da haben. Also es gibt ja auch bei manchen Leuten eher die Haltung, Demokratie ist, was mir nutzt. Eine Entscheidung, die jetzt mir nicht passt, ist keine demokratische Entscheidung. Also ist ja Demokratie so ein Codewort geworden für Dinge, die einem selbst ganz gut passen. Und es gibt diesen Wettstreit der Systeme, natürlich gerade insbesondere auf dem europäischen Kontinent, wo es ja auch Demokratien gibt, die mehr oder weniger ausgehöhlt werden von innen und so eine formale Form irgendwann nur noch haben, mit einem sehr autoritären Kern, die auch Russland dann sehr nahestehen. Also da hat Russland natürlich die Rolle des Antipoden, der also ein anderes Gesellschaftsbild darstellt. Bei China ist die Lage noch so ein bisschen anders, weil denen geht es insbesondere um wirtschaftliche Weltdominanz. Und deswegen ist dieser Fall mit dem Mitarbeiter von Maximilian Krah ja auch sehr bedenklich, weil da geht's also die Grenzen zwischen politischer Spionage, Wirtschaftsspionage, es ist ja auch mal relativ fließend. Man hat ja gehört, dass da doch sehr sensible Dokumente angefordert wurden in dem Büro und man weiß nicht, wohin die gelangt sind. Und wenn das irgendwie Informationen sind, bei denen es um wirtschaftliche Zusammenarbeit ging, wo es um irgendwelche Projekte ging und über irgendwas, wir wissen ja nicht genau, was es war, dann wird das natürlich für China auch einen Vorteil bedeuten. Ja, und wir wissen, dass in Deutschland allein durch Wirtschaftsspionage 50.000 Arbeitsplätze bedroht sind, konstant. Allein dadurch, dass ein Wissensabfluss stattfinden kann. Ja, es kostet zig Milliarden Euro im Jahr. Und das führt auch dazu, und dass China sich durchaus schon einkauft in Europa. Und da müssen wir auch mal einen anderen Kurs einziehen. Also, dass die sich irgendwie Häfen kaufen oder sonst was. Das kann eigentlich nicht sein. Da brauchen wir durchaus ein bisschen mehr Protektionismus, wenn man das so sagen kann. Und kann ich mir vorstellen, dass, wir sehen ja, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs.
Genau.
Also das gehe ich mal fest von aus. Und dass da noch viel mehr hinterläuft. Und also die sind ja auch relativ finanzstark. Wir wissen nicht, ob da Geld geflossen ist. Von daher ist das nicht zu unterschätzen. Und ich meine, dass die Reaktion darauf, ich meine, es wird ein Mitarbeiter von einem Europaabgeordneten festgenommen. Oder denkst ja, okay, muss sich jetzt nicht der Bundeskanzler dazu äußern. Die Tatsache, dass sich alle dazu geäußert haben, quer durch die Parteien mit Entsetzen, zeigt, wie sensibel dieses Thema ist und welchen drastischen Auswirkungen das haben kann. Nicht nur auf die deutsche Wirtschaft, sondern die europäische.
Und einerseits muss man sagen, das ist eben die neue Zeit, in der wir leben, wo Diktaturen versuchen, neue Kriegsformen, ja, weil das ist es ein Stück weit, das ist es bei Spionage, das ist es bei im inneren Aushöhlen von demokratischen Grundwerten über den verlängerten Arm der AfD, ja, das sind die neuen Kriegsformen, auf die wir uns einstellen müssen im Kampf dieser Systeme, und da müssen wir eben auch zeigen, dass die Demokratie eine wehrhafte Demokratie ist und solche Dinge nicht toleriert und ganz im Gegenteil auch hart bestraft. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr solcher Fälle rauskommen, ja, dass da vor allen Dingen auch Klarheit dann jetzt bald besteht, steckt da wirklich hinter dieser Partei und hinter den Mitarbeitern dieser Partei? Was passiert da mit diesen Informationen, die weitergegeben werden? Weil das ist am Ende nicht nur, dass man sagen kann, die Chinesen kriegen da ja tolle Infos und ist ja super, weil die haben da einen Vorteil im Kampf, im Wettbewerb der Marktwirtschaft oder wie auch immer. Nein, das sind hochsensible Daten, die da abfließen. Da geht es auch.
Und wir wollen nicht, dass sind Vorteile.
Genau, und beim ganzen Thema China geht es ja auch gerade, was die Bundesregierung versucht, um De-Risking, ja, um das ganze Thema, wie schaffen wir es eigentlich, Risiko zu minimieren, was solche Diktaturen angeht. Und da vor allen Dingen auch unsere Sicherheitsstrukturen und unsere Infrastruktur die hochsensible Infrastruktur, die wir haben in diesem Land, von diesen Ländern fernzuhalten und die eben so aufzustellen, dass die nicht okkupiert werden können, ja, sondern dass die langfristig gesichert sind. Und darum muss es jetzt gehen. Wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn wir in der Energie beim Thema Energie enorm abhängig sind von Diktaturen wie Russland und was das dann am Ende bedeutet, wenn wir uns von diesen Energieformen wie jetzt dem Gas aus Russland loslösen müssen. Und da geht es eben darum, das Risiko zu minimieren und da auch die freiheitliche Demokratie durchzuschützen, weil wir dadurch eben es schaffen, uns unabhängig zu machen von Diktaturen. So. Und das muss doch das Ziel sein einer wertegeleiteten Weltpolitik, da eben drauf zu schauen, was sind die sicherheitsrelevanten Infrastrukturen, die wir in diesem Land haben, was sind die sicherheitsrelevanten Informationen, die wir in diesem Land haben und wie schützen wir die langfristig vor Diktaturen, damit wir eine freiheitliche Demokratie bleiben und nicht von innen heraus ausgehöhlt werden können oder in diesem Krieg eben ins Hintertreffen geraten.
Und vor allem, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von Lebenslügen trennen, ja. Also, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dachte man so, Systemkonkurrenzen und die damit zusammenfassende Spionage, das haben wir hinter uns. Damals war ja sogar das Ende der Geschichte praktisch angesehen. Also, dass man sagt, wir haben jetzt eine Weltordnung und die ist kapitalistisch-demokratisch irgendwie und das klappt dann schon irgendwie. Aber da sind, also ich, ist ganz interessant, jetzt war ja, ich glaube 50 Jahre Guillaume-Affäre.
Ja. Gibt übrigens eine sehr gute Doku über Willy Brandt und das ganze Thema Guillaume-Affäre in der ARD. Ich glaube, es heißt Willy, die Doku, eine sehr, sehr gute Doku, ja, die das Ganze nochmal beleuchtet, ja.
Es gibt auch einen sehr guten zweiteiligen Fernsehfilm, Im Schatten der Macht, auch bei YouTube. Man kann sie aber auch die DVD bestellen, aber
die DVD, genau, das wäre die Alternative, ja.
Genau, die habe ich sogar. Was ganz interessant war, der Sohn von Willy Brandt hat Günther Guillaume gespielt in der zweiteiligen Serie. Und die war auch ziemlich gut, auch ziemlich gut besetzt. Aber ich meine, das war damals ja auch eine sehr neurotische Zeit, ja, und in der Zeit gab es auch Berufsverbote und so weiter und so fort. Also wenn man in Anführungsstrichen falsch getickt hat, aber da gab es Dinge, wo wir nicht zurück wollen, aber wir müssen doch vorsichtiger sein, wenn es gewisse Dinge gibt. Und deswegen ist es wichtig, gerade jetzt in diesem Fall doch ziemlich ziemlich wach bei der ganzen Sache zu sein. Übrigens heute bei der Aufnahme wurde das Büro.
Genau.
Mit einer Razzia gefilzt, ja,
von
den Mitarbeitern.
Was ich gerade noch meinte, da sind die Büroräume jetzt von Maximilian K. in Brüssel jetzt durchsucht worden. Genau, das sind die Neuigkeiten. Ja, genau. Wir haben heute, vielleicht sagen wir das einmal dazu, den 7. Mai, wir zeigen heute am Dienstag auf. Und da kam eben raus, jetzt werden die Büroräume gerade durchsucht. So, wir wissen nicht, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert bis zur Aufnahme, aber dann wisst ihr, auf welchem Stand wir gerade sind.
Man muss sagen, gegen Herrn Kra wird auch schon ermittelt. Also nicht nur gegen den Mitarbeiter. Es wurden aber, das muss man sagen, der Generalbundesanwalt hat, auf jeden Fall, die Behörde hat nicht für die Dokumente und Gegenstände vor Herrn Kra den Durchsuchungsbefehl gehabt. Das hätte auch das Europäische Parlament, solange die Immunität nicht aufgehoben ist, akzeptiert. Es wurden ausschließlich von dem Mitarbeiter, der keine Immunität hat, deswegen ist das vom Europäischen Parlament akzeptiert worden, die Dinge untersucht und und wie es jetzt weitergeht, das werden die nächsten Tage zeigen.
Richtig, und das kann man, glaube ich, noch zum Schluss dieser ganzen Angelegenheit sagen. Zum jetzigen Stand sind diese beiden Menschen noch immer Spitzenkandidatinnen der AfD. Ja, das heißt, wer bei der AfD bei der nächsten Wahl das Kreuz macht, der wählt eben Menschen, die der verlängerte Arm von Diktatoren sind. Und das muss man wissen, gerade im Europäischen Parlament sitzen dann genau diese Menschen dürfen da ihren Scheiß verbreiten und dürfen solche Sachen machen. Und es ist wirklich ein Hohn gegenüber der Demokratie, dass diese beiden Menschen weiterhin kandidieren, dass sie nicht zurücktreten, dass die AfD zulässt. Und ich weiß, das ist rechtlich nicht einfach, da Spitzenkandidaturen rückabzuwickeln. Aber dass es noch nicht mal ein Statement gibt, dass diese beiden Menschen gerade untragbar sind, sondern dass das im Stillschweigen jetzt vereinbart wird, ihr tretet jetzt mal lieber nicht im Wahlkampf auf und damit hat sich die Sache. Das ist wirklich ein Umgang mit der Demokratie und mit den WählerInnen, die seinesgleichen suchen. Und das ist wirklich erschreckend. So.
Ja, man könnte ja zum Beispiel mal auffordern, dass sie danach das Mandat nicht annehmen. Man kann auch ankündigen, dass man die anderen, die auf der Liste steht, auffordert, dass sie die nicht in die Fraktion aufnehmen oder sonst was. Ne? Oder in die
Gruppe. Genau, es gäbe Hebel.
Aber es gibt ja kein Interesse, diese Hebel zu bedienen, weil das sind ja jetzt keine Leute, die irgendwelche Ausreißer in dieser Partei sind, sondern die stehen schon sehr repräsentativ dafür. Sie haben die Spitzen, die Listenplätze, die sie in dieser Partei, glaube ich, verdient haben, weil ich glaube auch nicht, dass danach viel Gutes kommt.
Ja. Aber lieber Mike, wir haben gerade gesagt, wir nehmen am Dienstag, den 7. Mai auf. Was heißt das für das Wochenende?
Eurovision Song Contest.
Genau, wir haben unser ich glaube, mit das schönste Ereignis, was wir im Jahr haben, wir zwei.
Ja.
Den Eurovision Song Contest.
Diesmal leider getrennt.
Genau. Ich feiere mit der Partei zusammen in Köln. Wie verbringst du denn den ESC?
Ich bin auf einer Party in Stuttgart. Ich war noch nie in meinem Leben in Stuttgart. Ich werde dann in Stuttgart sein und mit netten Herren da vor einer Leinwand stehen und hoffentlich dann 12 Punkte für Deutschland sehr häufig feiern können.
Ja, wobei ich sagen muss, hast du mitgekriegt, dass der Künstler, der dieses Jahr für uns antritt, gefordert hat, ach, Russland, lass sie doch mal wieder teilnehmen. Ich glaube, das wäre ganz gut.
Nee, habe ich nicht mitgekriegt, aber ich weiß, dass er aus dem Kreis Minden-Lübeck kommt und da gibt es auch eine sehr große russlanddeutsche Community, ja. Vielleicht hat das damit zu tun.
Also vielleicht sage ich das dieses Jahr das erste Mal, also ich wünsche mir gar nicht so viele Punkte für Deutschland, ehrlicherweise mit so einer Haltung. Ich finde, dieser ESC sollte für Weltoffenheit und für Frieden stehen und da gehört dieses Land aktuell nicht dazu.
Nein, aber es gibt auch sehr viele tolle andere Teilnehmenden.
Das ist richtig.
Und genau, und wir freuen uns natürlich auch über 12 Punkte für andere, die uns gefallen.
Und wir freuen uns auf jeden Fall vor allen Dingen auf diese riesig queere und bunte Party, die es da wieder geben wird und sind ganz gespannt, welche Acts da wieder antreten werden. Und
wann sind wir denn mal live dabei?
Das müssen wir mal zusammen planen, ne? Also spätestens dann, wenn er in Deutschland ist, würde ich sagen.
Also nicht nächstes Jahr.
Also wird es ein paar Jahre dauern, denke ich mal.
Ja, ja, aber wenn es mal Niederlande ist oder so, das ist, geht dann ja auch.
Genau,
ne?
Können wir ja nochmal zusammen planen. Aber jetzt schauen wir erstmal fröhlich auf dieses Wochenende. Und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.
Bis dann.
Gut, ciao, ciao.
$2,000 で売り飛ばされた女王のもとに走る